Liebe Hörer, viel Spaß bei unserem Streifzug durch die Delixer Industriegeschichte. Hier noch einige Tipps zur Handhabung. Wenn ein Klingelzeichen ertönt, endet das jeweilige Kapitel. Das Multimedia-Gerät beim nächsten Infopunkt wieder einschalten. Auf dem Infopunkt, auf dem Bürgersteig, ist das Delixer Wappen und ein W zu erkennen. Das Wappen zeigt die Richtung an, in die ihr schauen sollt. Alle Infopunkte sind von 1 bis 19 nummeriert. So, nun geht es aber endlich los. Ein Bach erzählt Industriegeschichte an der Wispe.
Wir stehen jetzt vor der Oberschule und schauen auf den Haupteingang. Wir drehen uns nach links Richtung Grünplan und gehen bis ans Ende der Schulstraße, also ungefähr 500 Meter, bis ihr auf die Kaiade Straße trefft. Von dort aus geht ihr ca. 15 Meter nach rechts, bis ihr auf eine kleine Brücke kommt. Dort ist der nächste Treffpunkt.
Schaltet bitte euer Gerät bei jedem Klingelzeichen aus und beim nächsten Treffpunkt wieder ein. Hallo Leute, ihr habt den Weg also gefunden. Wisst ihr überhaupt, was die Wispe, die unter euch fließt, für Delixen eine Bedeutung hat? Am besten sie erzählt es euch selbst.
Hallo Leute, ich bin die Wispe und plätschere schon eine ganze Weile von meinem Quellpunkt aus, der im Hagental liegt, in Richtung Kaiade. Zwischendurch treffe ich mich noch mit einem Bach, der Wellenspring heißt. Wenn ich dann durch Kaiade durchgeflossen bin, treffe ich mich mit dem Grünpläner Glasebach. Danach fließen wir drei vereint durch Delixen. Ich bin nur ein normaler, kleiner Bach, der wie alle Flüsse und Bäche einmal im Meer mündet. Auf diesem Weg zum Meer tue ich viel Nützliches. Zum Beispiel treibe ich Mühlen, Wasserräder, Turbinen oder andere Industrieanlagen an. Die Strecke, die ich bis nach Delixen zurückgelegt habe, beträgt ca. 20 Kilometer. Tja, aber nun bin ich in Delixen angekommen und muss jetzt viel arbeiten. Aber was ich arbeite, das erzähle ich euch später.
Jetzt wisst ihr hoffentlich Bescheid. Geht nun diese Straße 200 Meter in Richtung Kaiade, bis ihr auf der rechten Seite ein langes weißes Haus seht. Dort ist der nächste Treffpunkt. Hallo Leute, nun wollen wir etwas über die Geschichte dieses Hauses erfahren. Wir befragen dazu die Hausbesitzerin. Guten Tag.
Können Sie uns etwas über die Vergangenheit des Hauses erzählen?
Das Haus der Kaiader Straße 14 und 16 ist eine Doppelhaushälfte und wurde zwischen 1903 und 1905 gebaut. Diese Wohnungen wurden früher als Werkswohnungen von den Arbeitern der Papierfabrik Henseling benutzt. Gut. Jeder, der dort beschäftigt war, hatte die Möglichkeit, in diesem Haus bzw. in diesem Komplex eine Wohnung zu mieten.
Können Sie uns sagen, wie alt das Haus ist und wie viele Familien zur damaligen Zeit drinnen lebten?
Also, soweit mir das bekannt ist, ist mein Haus ungefähr ca. 95 Jahre alt. Und zum damaligen Zeitpunkt lebten vielleicht so ca. 5 bis 6 Familien in dem Gebäude. Nun muss ich auch dazu sagen, unsere Wohnung ist heute 106 Quadratmeter groß. Und zum damaligen Zeitpunkt war es so, dass die Wohnungen nochmal unterteilt waren. Also das heißt, eine Wohnung hat ca. 50 Quadratmeter gehabt. Dann kann man sich ausrechnen, es sind ungefähr zwischen 5 und 6 Familien, wie gesagt, in dem Gebäude gewesen. Angrenzend gibt es noch so einen kleinen Hof, da waren dann früher die Stallungen. Da hielten sich die Leute dann halt Ziegen, Hühner, ein Schwein, also alles, was sie halt so zum Lebensunterhalt brauchten. Heute befinden sich nach dem Umbau des Hauses nur noch 4 Eigentumswohnungen dort drin und auf dem Hof existieren 2 Garagen.
Seit wie vielen Jahren ist die Wohnung in Ihrem Besitz?
Wir kauften 1994 eine Eigentumswohnung in diesem Komplex und leben mit 3 Personen auf 106 Quadratmeter. Im Nachbarhaus leben 6 Personen auf ca. 200 Quadratmeter.
Vielen Dank für das Interview.
Bitteschön, gern geschehen.
Geht jetzt wieder zur Wispebrücke und nach 30 Meter weiter bis zur Hildstraße und biegt dann links ab. Nach ungefähr 100 Metern folgt links eine Seitenstraße mit dem Namen Klus, in die ihr einbiegt. Aber nicht so weit, denn gleich links steht ein großes Gebäude, die Papierfabrik, macht Halt vor dem großen Eingangstor, denn dort ist der nächste Treffpunkt.
Ich, die Wispe, erzähle euch jetzt etwas über die Papiermühle, die ihr sicherlich hier jetzt seht. Ansonsten habt ihr euch verlaufen. Ich stelle euch jetzt einmal ein paar Fragen, die ihr im Text von mir beantwortet bekommt. Was meint ihr, wie im 19. Jahrhundert Papier hergestellt wurde? Wo wohnten eurer Meinung nach die Arbeiter der Papiermühle? A. In 5-Sterne-Hotels? B. In Erdlöchern? Oder C. In Siedlungen, die extra für die Arbeiter gebaut wurden. Warum entstand die Papiermühle gerade hier an dieser Stelle und nicht am Ende des Dorfes?
Die Papierfabrik gibt es heute leider nicht mehr. Wir geben euch aber darüber einen kurzen historischen Rückblick.
Die Papiermühle wurde von Hermann Reineking aus Jever, da wo das Bier herkommt, am 4. September 1691 gebaut. Seit dieser Zeit war es mit der Ruhe vorbei. Ich musste das Wasser zum Betrieb von Maschinen und zur Produktion von Papier liefern. Der Besitzer der Papiermühle hatte 2 Söhne, Johann Christoph und Gerhard Andreas. Nach dem Tod vom Vater übernahm der Jüngere, Gerhard Andreas, die Mühle. Der ältere Sohn zog von Delixen weg. Nachdem auch der Sohn gestorben war, übernahm der Vormund des Sohnes von Gerd Andreas die Mühle. Da dieser nicht geschäftstüchtig war, ging die Mühle in Konkurs. Die Großeltern des Jungen beschlossen deshalb 1763 den Verkauf des Werkes. Der neue Besitzer der Mühle hieß jetzt Johann Justus Börters. Auch er war nicht gerade derjenige, den man als Fachmann in Geschäftssachen bezeichnet. Deshalb übergab er die Mühle seinem Schwiegersohn Johann Matthias Mertens. Während des Napoleonischen Krieges verkaufte er die Papiermühle an J. Wiesener. Nach seinem Tode führte seine Witwe den Betrieb weiter. Aus der Ehe entsprangen 5 Töchter. Eine von ihnen heiratete den Bauern Heinrich Henseling. Ein Sohn blieb aus dieser Ehe am Leben. Vermutlich verstarben die anderen im Napoleonischen Krieg. Sein Name war Friedrich Henseling. Er übernahm die Fabrik später. Der Seniorchef Heinrich Henseling, sein Vater, stieg um 1900 in das Geschäft mit ein. Als um 1850 die Industrialisierung einsetzte, begannen sich große Umwälzungen in der Papierhandfertigung durchzusetzen. Doch die Papiermühle blieb nicht ruhig, sondern nahm große Investitionen auf sich und kaufte in dieser Zeit eine gebrauchte Papiermaschine aus Magdeburg. So begann man auch in diesen Jahren damit, die Papierfertigung auf alternative Produkte umzustellen. Solche Produkte waren zum Beispiel Lumpen, Stroh und Papierabfälle. Weitere größere Dampfmaschinen wurden angeschafft. Durch weitere Industrialisierung wurde die Papierfabrik, wie sie sich im Laufe der Jahre dann nannte, ein leistungsstarkes Unternehmen, das auch die schwierigen Wirtschaftskrisen, die Deutschland mitmachte, überstand. Trotz einiger Unfälle, die ein Fischsterben in mir verursachte, ist die Papierfabrik eines der größten Unternehmen, die Delixen je hatte. Aus einer kleinen Papiermühle, die viele Male den Besitzer wechselte und der ich viele Jahrzehnte mein Wasser spendete, ist ein großer Betrieb namens Delta Papierfabrik Delixen geworden. Nun, dies ist alles, was ich euch über die Papierfabrik in Delixen am Ellerbruch erzählen kann. Vermutlich wird mein Wasser auch noch viele Jahre diese Fabrik versorgen.
Gerade eben erreicht uns eine Meldung der Eifelder Zeitung vom 15. Mai 1999. Ich zitiere: In Kürze ist aus für die Delixer Papiermacher.
Soweit zum Rückblick. Heute befindet sich in den Hallen der ehemaligen Papierfabrik die Firma Funke, Molz und Special GmbH. Hier werden Werkzeugmodelle und Spezialfrästeile hergestellt. Hier arbeiten zurzeit 45 Facharbeiter auf einer Produktionsfläche von 1000 Quadratmetern.
So, wenn ihr jetzt gut aufgepasst habt, könnt ihr euch sicher noch gut an die Fragen erinnern. Wenn nicht, hier sind sie noch einmal. Was meint ihr, wie im 19. Jahrhundert Papier hergestellt wurde? Wo wohnten eurer Meinung nach die Arbeiter der Papiermühle? A. In 5-Sterne-Hotels, B. in Erdlöchern oder C. in Siedlungen, die extra für die Arbeiter gebaut wurden? Warum entstand die Papiermühle gerade hier an dieser Stelle und nicht am Ende des Dorfes?
Hier sind die richtigen Antworten. Papier wurde im 19. Jahrhundert aus Lumpen, Stroh und Papierabfällen hergestellt. Und natürlich haben die Arbeiter nicht in 5-Sterne-Hotels gelebt, sondern in Arbeitssiedlungen. Und die Mühle entstand genau an dieser Stelle, weil hier genügend Aufschlagwasser war, um die Wasserräder anzutreiben. Hallo, es ist toll, dass ihr noch zuhört. Wenn ihr jetzt die Hildstraße Richtung Grünplan folgen würdet, kämt ihr zur ehemaligen Ziegelhütte und dem ehemaligen Blauofen. Doch diese Gebäude stehen leider beide nicht mehr. Jetzt geht ihr die Hildstraße entlang Richtung Ortsmitte am Autohaus Kerkau vorbei, bis ihr zur oberen Mühlenstraße gelangt, die kurz hinter dem Möbelgeschäft Wolf auf der rechten Seite folgt. Da bin ich wieder. Ihr müsstet jetzt vor dem Straßenschild Obere Mühlenstraße stehen. Geht in die Straße, bis ihr auf einem nach rechts führenden Seitenweg kommt. Folgt auch diesem, bis ihr eine kleine Brücke entdeckt. Dort bleibt stehen. An der Stelle, an der ihr jetzt steht, wurde die Wispe früher umgeleitet. Vor der Brücke in Fließrichtung befand sich früher nämlich ein Wehr, das bei Bedarf geschlossen werden konnte. So konnte die Wispe in Richtung Obere Mühle, dem großen Fachwerkhaus, euch gegenüber umgeleitet werden.
So, ihr könnt jetzt auf den Hof der Oberen Mühle schauen. Auf dem steht auch ein Schuppen. Er wurde als ein kleines Sägewerk samt Mühlrad genutzt. Für das Mühlrad, das ich antreiben musste, wurde ich umgeleitet. Im 12. Jahrhundert wurde die Mühle erbaut. Das Wohnhaus erst vor 200 Jahren. In Delixen wurden schon 1904 elektrische Straßenlaternen errichtet, für die ich auch zeitweise Strom produzieren musste. Außerdem sollte ich auch noch Getreide mahlen. Also, drei Aufgaben, immer abwechselnd, aber größtenteils wurde ich für den Antrieb des Sägewerks gebraucht. Heute steht der gesamte Hof unter Denkmalschutz. Mit einer Ausnahme, der Schornstein, wurde eine Woche, bevor alles unter Denkmalschutz gestellt wurde, gesprengt. Heute dient das Haupthaus nur noch als Wohnhaus.
Jetzt geht ihr wieder zurück zum Straßenschild Obere Mühle. Biegt nach rechts ab und bleibt auf der Hauptstraße. Ihr geht dann zu einem Supermarkt. 20 Meter weiter kommt ihr zum Brillengeschäft Co-Optik. Dort ist der nächste Treffpunkt. Ihr müsstet jetzt, wenn ihr euch nicht verlaufen habt, am Brillengeschäft Co-Optik angelangt sein. Nun werft ihr einmal einen Blick auf die gegenüberliegende Straßenseite. Dort steht ein Fachwerkhaus, rechts neben der Kirche. Ihr geht über den Zebrastreifen zum Straßenschild nach Duingen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht an dem Haus Nummer 2 das Straßenschild Rote, was so viel wie Rote Straße bedeuten soll.
Der Name der Straße stammt daher, weil ein Bach namens Rote unter der Straße fließt. Er wurde um 1900 verrohrt. Die Rote mündet unterhalb der unteren Mühle in mein Flussbett. Außerdem wurden im 19. Jahrhundert mit der Wasserkraft der Rote und der Hilfe von Rottenflachs gewonnen. Dieses geschah bis 1850. Darüber berichtet uns ein Delixer Bürger, Herr Becker.
Am Rande der Bieke wurden Grüben angelegt, die mit Wasser füllt würden. Die Flachsplanten lagen 8 Tage im Wasser, damit sie über dem Stängel die Fasern lesen. Der Leim verfühlt und es bleiben Faserbündel zurück. Diese Form der Flachsgewinnung nenne man Flachsrotte. Ja.
Wie ihr sicherlich verstanden habt, wurden am Rande des Baches Teiche angelegt. Dort wurden die Flachspflanzen 8 Tage eingelegt, bis sich das Flachs von den Stängeln löste.
Nun geht ihr über den Zebrastreifen zu Co-Optik zurück und etwa 300 Meter die Hildstraße hinunter, bis ihr an der rechten Seite ein Straßenschild mit dem Namen Untere Mühlenstraße erreicht habt. Dort ist der nächste Treffpunkt. Richtig gegangen? Dann müsstet ihr jetzt die Untere Mühlenstraße sehen.
Wenn ihr die Straße runterschaut, seht ihr ein Haus. Dort stand früher eine Mühle, deren Wasserrad ich von 1500 bis 1960 angetrieben habe. Die Kornmühle wechselte in der Zeit mehrere Male ihren Besitzer. Von Mühlen über Vespermann und Botmann bis Lorberg. Zwischendurch kam noch ein Wohnhaus dazu und 1930 wurde die Mühle erneuert und eine Turbine kam dazu. Sie erzeugte Strom für den Betrieb. Ich war froh, als die Mühle stillgelegt wurde und moderne Maschinen ihren Job übernahmen, denn so hatte auch ich weniger zu tun. Herr Apel hat das alles miterlebt und will euch nun ein bisschen was darüber erzählen.
Wie viele Arbeitnehmer hatte die untere Mühle?
Die untere Mühle hat immer nur mit 2 Arbeitskräften gearbeitet. Das war der Müller selber. Der war so darauf eingerichtet, dass er nachts sofort hörte, wenn irgendwas in der Mühle nicht genau lief, dann ist er aufgestanden. Oder er hat sogar in einem kleinen Raum in der Mühle geschlafen. Und er hatte einen Gehilfen. Und mit diese beiden haben die Mühle betrieben. Sie ist nach dem Krieg dann eingegangen, als der Trend immer zu wesentlich größeren Mühlen ging, die also auch viel günstiger produzieren konnten.
Damit ich euch erzählen kann, was noch alles geschah, folgt ihr bitte der Bahnhofstraße, die rechts vor der Post vorbeiläuft. Und immer geradeaus kommt ihr zum Bahnhof, der jetzt Koch Busreisen gehört. Ich übergebe nun an meinen Freund Carli Kohlenfresser. Er wird euch einiges über sich und die Entwicklung der Kleinbahnstrecke Volldachsen-Duingen-Delixen erzählen.
Hallo ihr lieben Liebenden, jetzt lernt ihr mich und die Bahnstrecke Volldachsen-Duingen-Delixen erstmal richtig kennen. Beginnen werde ich mit meiner Geschichte an meinem ersten Arbeitstag 1901. Heute ist der 1. August 1901 und ich darf zum ersten Mal die gesamte Strecke von Volldachsen über Duingen nach Delixen rollen. Deshalb musste ich heute Morgen eine Menge Kohlen frühstücken. Da Frau Wispe schon unermüdlich arbeitet und natürlich die Arbeiter zur Bedienung der Maschine benötigt, gehe ich ihr zur Hand, indem ich die Arbeiter aus den umliegenden Dörfern heranbefördere. Bei einer Strecke von gut 21 Kilometern kann man ganz schön aus der Puste kommen, besonders an den Stellen, wo die Steigung 1:45 beträgt. Außerdem ist es mir zu verdanken, dass sich die Industrie vergrößert hat. Meistens befördere ich Kohlen und andere Baustoffe, landwirtschaftliche Produkte und Erzeugnisse der Industrie. Meinen stolzen Rekord von 420.000 Tonnen im Jahr habe ich mir hart erarbeitet. Entlastet wurde ich 1931 durch meine Kollegen, die Kraftbusse. Sie fuhren von Kapellenhagen über Duingen nach Eifelt. Kurze Frage: Was denkt ihr denn, wie man Kapellenhagen schreibt? Tut, tut. Bedenkzeit ist um. Zu meiner Zeit mit K, aber in der Zukunft wird es mit C geschrieben. Die Schüler fahren lieber mit den Bussen, denn die fahren voll auf Radio ab. Und das kann ich ihnen leider noch nicht bieten. Bald werde ich in den wohlverdienten Ruhestand gehen, nämlich 1964. Doch viele Erlebnisse werden mir in Erinnerung bleiben. Wie zum Beispiel die Fahrten über die Rote Talbrücke, die seit 1901 existiert. Doch ohne mich braucht man auch keine Brücke. Und deshalb wird die Brücke 1964 ihren Dienst quittieren. Sie wird abgerissen.
Hier bin ich wieder und ich hoffe, der Bericht von meinem Freund hat euch gefallen. Leider sehen Kali und ich uns jetzt nicht mehr, da Kali ja in Rente ist und der ehemalige Bahnhof jetzt zu dem Busreiseunternehmen Koch gehört.
Nachdem wir jetzt einiges über das Eisenbahnwesen erfahren haben, machen wir uns nun auf den Weg zum sogenannten Hochofengraben. Als nächstes geht ihr in Richtung Nord-Elbe und dann bis zur Wispebrücke. Da ist der nächste Treffpunkt. Hier war früher das legendäre Fischhaus Kramer.
So, nun stehen wir vor dem Fischhaus Kramer. Und genau hier wurde ich aufgeteilt. Ein Teil meines Wassers lief weiter geradeaus in mein Flussbett. Der andere Teil aber wurde durch ein Wehr nach rechts parallel zur heutigen Dr. Jasper Straße umgeleitet. Ich lief also unter dem heutigen Bürgersteig entlang. Geht jetzt bitte etwa 400 Meter auf dem linken Bürgersteig die Dr. Jasper Straße Richtung Ortsausgang, bis ihr das Infozeichen entdeckt. Es befindet sich vor einem Straßenschild, welches auf eine große Hitze hinweist. Hallo Leute, die 400 Meter, die ihr eben gelaufen seid, waren mein altes Flussbett. Es wurde allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg verrohrt. Damit eine Kanalisation entstehen konnte. So, nun schaut mal nach oben. Und was seht ihr? Genau, den Himmel. Aber eigentlich meinte ich das Straßenschild. Es heißt Hochofen. Es war ja von großer Hitze die Rede. Und genau diese Straße bin ich früher nach links unten geflossen und habe die drei Wasserräder des Hochofens angetrieben. Geht jetzt bitte die Hochofenstraße nach links unten, bis ihr zum Infosymbol kommt. Dort werdet ihr etwas über einen weltbekannten Architekten erfahren.
Ihr steht jetzt genau vor dem Weg zur kleinen Wispebrücke. Auf der linken Seite des Weges seht ihr ein kleines Haus, das früher als Waschhaus diente. Dort wurde auch das Vieh untergebracht. Das Häuschen und die Doppelhäuser auf der rechten Seite der Brücke wurden von Walter Gropius entworfen. Gropius war ein deutscher Architekt, der unter anderem das Fagus-Werk in Eifelt geplant hat. Sein Baustil nennt man Bauhausstil. Er zeichnet sich durch einfache, klare Formen aus. Typisch ist auch die Symmetrie in der Bauweise. Beide Doppelhäuser ähneln sich also. Dieses Haus wurde früher von Arbeitern bewohnt. Geht jetzt bitte 20 Meter weiter. Dort findet ihr das nächste Infozeichen. Ihr schaut jetzt genau auf das Haus mit der Hausnummer 7 im Eingang. Hier war früher der Hochofen. Später wurde er umgebaut und dient nun als Wohnhaus. Aber fragen wir dazu mal wieder Frau Wispe.
Jetzt bin ich also bei dem 1735 erbauten Hochofen. Der Hochofen ist ein Ofen zur Gewinnung von Gusseisen. Es wurde zum Teil zu Ofenplatten verarbeitet. Ein anderer Teil kam zur Hammerhütte. Beim Hochofen war eigentlich vorgesehen, dass ich 3 Wasserräder antreiben sollte. Komischerweise war meist 1 kaputt. Daher musste ich nur noch 2 antreiben und hatte weniger Arbeit. Mit den 2 intakten Rädern trieb ich 2 Blasebälge an, die die Luft für die nötige Temperatur zum Schmelzen des Eisens lieferten. Das defekte Rad sollte die entstehende Schlacke entsorgen. Hinter dem Hochofen, das Haus ist jetzt noch zu sehen, stand das Pochwerk. Neben Holzständer, die mit einer Eisenkappe versehen waren, Eisenerz zertrümmerten. Ich konnte immer zusehen, wie die Arbeiter diese Erzteile von oben in den Hochofen hineinwarfen. Nach dem Hochofen und dem Pochwerk kam ich dann zur Hammerhütte, die ebenfalls 1735 erbaut wurde. Hier wurden Eisen schmiedbar gemacht.
Geht nun weiter zum Gelände der ehemaligen Friedrich-Karl-Hütte. Wenn ihr vor den Gropius-Häusern steht, geht den Weg nach rechts bis zur Hauptstraße und dann weiter in Richtung Ortsausgang. Ihr werdet auf der rechten Straßenseite jetzt die August-Engel-Straße sehen. Sie wurde nach einem ehemaligen Inhaber der FCH benannt. Achtet auf das nächste Infozeichen auf dem linken Bürgersteig. Von hier bis zu dem kleinen flachen Häuschen in etwa 200 Metern Entfernung erstreckte sich die ehemalige Friedrich-Karl-Hütte. Doch darüber erfahrt ihr nachher noch mehr. Geht jetzt zu dem eben schon beschriebenen Häuschen in etwa 200 Metern Entfernung. Dort findet ihr das nächste Infozeichen. Ja, in diesem Häuschen saß früher der Wärter der FCH. Geht bitte auf den Bürgersteig noch 50 Meter weiter bis zum nächsten Infozeichen. Wenn ihr jetzt genau nach oben schaut, werdet ihr den letzten Rest der ehemaligen FCH erkennen. Das Firmenzeichen. Das langgestreckte Fachwerkhaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite war ein Arbeiterhaus. Nun geht wieder zurück und folgt der Straße rechts hinter dem Wärterhäuschen, der Karlstraße. Geht diese entlang, bis ihr zu einer Brücke kommt, die über die Wispe führt.
Von hier aus habt ihr einen guten Überblick über das ehemalige FCH-Gelände. 1872 war dann an dieser Stelle nicht unbedingt mein Jahr, denn man musste mich umleiten, damit eine Fabrikhalle der Friedrich-Karl-Hütte erbaut werden konnte. Um mich für diese Gemeinheit zu rächen, suche ich mir auch heute noch bei starken Regenfällen mein altes Flussbett. Früher beglückte ich die FCH-Arbeiter mit nassen Füßen. Auch heute noch, am 28. Oktober 1998, hieß es Land unter auf dem ehemaligen FCH-Gelände. Viele Gebäude standen unter Wasser. 1930 meldete die FCH Konkurs an. Die Herdfabrik blieb allerdings erhalten. Ab 1936 wurde die Produktion als August Engels GmbH wieder aufgenommen, jetzt als Gießereibetrieb.
Hast du schon deine Gehaltsabrechnung gesehen?
Wieso?
Wir kriegen nur noch 50 Pfennige die Stunde.
Was? Dann habe ich ja mit meinem 9,5 Stunden am Tag nur noch 95 Reichsmark im Monat.
Die Menschen, die ich heute sehe, können sich das bestimmt nicht mehr vorstellen. 9 Jahre nach dem Krieg kamen dann wieder die vielen LKWs aus Skandinavien und den Niederlanden, um die fertigen Gussteile abzuholen. Aber 1984 wurde der Betrieb ganz eingestellt.
Dazu haben wir einen Zeitzeugen befragt, Herrn Horst Becker.
In Delixen begann man 1847 die Gießerei vom Hochofenhütte zu trennen. Bereits 2 Jahre später wurde der erste Guss in einen Koks-Kupolofen gefertigt. 1933 wurde die Aktiengesellschaft Herdfabrik Delixen AG selbstständig geführt, so dass die Gießerei und der Maschinenbau bis 1938 stillgelegt wurde. 1939 wurde die Produktion aufgrund des Beginns des Krieges wieder aufgenommen. Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich von 1945 auf 1.174 Arbeitnehmer. 1971 bis 1973 errichtete die Norddeutsche Bank eine neue Stahlgießerei, die sie Stender Roberts übergab. 1984 war dann endgültig aus, eine fast 250-jährige Hüttengeschichte. Von 1958 bis 1984 wurden sämtliche Berufe in Delixen ausgeführt. Verwaltung, Handwerksberufe aller Art.
Erst 1996 kam wieder viel Staub und Lärm auf mich zu. Das FCH-Gebäude sollte endlich abgerissen werden.
Jetzt geht bitte über die Brücke und dann die Maschstraße nach rechts. Nach einigen Metern kommt ihr auf der rechten Seite zu einem ehemaligen Wehr. Als Überrest seht ihr jetzt noch eine Wand mit Ziegelsteinen auf beiden Seiten.
Dieses Wehr wurde um 1896 erbaut. Es ist also immerhin 100 Jahre alt. Dort wurde ich unterirdisch durch ein Turbinenhaus geleitet. Durch das entstandene Gefälle trieb ich ein Wasserrad an, welches dann durch einen Generator Strom erzeugte. Auf dem Industriegebiet, welches sich parallel zu unserem Standort befindet, wurden von 1938 bis 1964 Matratzen und Autositze hergestellt. Die Epeda-Werke stellten meist Frauen ein, da sehr geschickte Hände für die Produktion benötigt wurden.
Geht nun die Maschstraße weiter Richtung Ortsausgang. Biegt nach links zum heutigen Wohnwagenverkauf ab. Dies ist unsere letzte Station, nämlich Dörrself.
Dörrself war eine Grenze, die Königreiche Braunschweig und Hildesheim voneinander trennte. Es wird vermutet, dass Dörrself so viel wie durchhelfen bedeutete. Denn es war früher einmal eine Umspannstation, an der die erschöpften Zugpferde gegen neue Pferde ausgewechselt wurden. Außerdem befand sich dort noch eine Zollstation und ein Lokal, eine dreiflügelige Hofanlage mit Wohnhaus, das als Unterkunft für Reisende diente. Es gab auch Ställe und Scheunen für die Pferde.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das Hörspiel war das Ergebnis des Wahlpflichtkurses Wirtschaft der Realschule Delixen 1998-1999 und des Profilkurses Wirtschaft des Jahrgangs 2015-2016 der jetzigen Oberschule Delixen. Die Arbeit dazu hat über ein Jahr gedauert. Und der Profilkurs Wirtschaft 2015-2016 hat das ganze Hörspiel noch einmal neu überarbeitet.
Wir bedanken uns recht herzlich
bei Lars Tippenhauer,
der uns vor 17 Jahren
als Schüler und auch jetzt als ehemaliger
mit seiner Technik unterstützt hat.
Dafür sagen wir ein herzliches
Dankeschön.